Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie zu folgendem Thema. Testosteron, Östrogene und andere Hormone, ihre Aufgabe in der Pubertät und Jugendzeit. Mit diesem Thema wollen wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Elisabeth Luge. Sie ist promovierte Germanistin, Dienstberaterin und wir sind verbunden zusammen aus der Nähe von Würzburg. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen wünsche ich auch Ihnen, Frau Engert, und natürlich all denen, die uns jetzt zuhören.
Dienstag ganz kurz, das ist ein sexualpädagogisches Programm, in dem Teenager in ihrer Reifezeit nach tragfähigen Antworten suchen, so auch das, die Buchstaben, die Kürzel und dabei unterstützt werden. Ja, Hormone, also unser Thema heute, und da bin ich auch ein bisschen auf die Suche gegangen, was hat das denn eigentlich mit den Hormonen so auf sich? Denn die Entdeckung der Hormone war für Mensch und Medizin doch tatsächlich ein wahrer Quantensprung, so zumindest Andrea Wengel, in Planet Wissen. Und das ist auch noch gar nicht so lange her, denn 1901 wurde als erstes Hormon das Adrenalin entdeckt und das kennen wir ja alle zumindest vom Namen und von der Wirkung. Und nun war auch klar, dass eben nicht nur Nerven unseren Körper steuern, sondern dass da auch noch ganz andere Antreiber unseren Körper am Leben erhalten. Bis heute sind wohl etwa so 100 verschiedene Hormone bekannt. Wissenschaftler vermuten aber, dass mindestens 1000 dieser Botenstoffe existieren. Naja, also mit denen werden wir uns heute nicht alle beschäftigen, keine Sorge. Aber, und vor allem, Hormone kommen eben ja auch in ganz geringen Konzentrationen vor, sie haben aber oder können eine gigantische Wirkung entfalten. Ob nun unser Hormonhaushalt gut funktioniert, das hängt von, ja, von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, etwa wie der Tageszeit oder dem, was wir essen, haben wir Stress, Kummer, Sorgen oder Freude. Und der Hormonspiegel, der kann sich dann auch von einer Minute auf die andere ganz drastisch ändern. Wenn jetzt aber die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, das werden viele Frauen auch wissen und spüren, dann kann unser Leben auch ganz schön aus den Fugen geraten. Ja, nun sprechen wir heute aber vor allem über die beiden großen, die männlichen und weiblichen Geschlechtshormone, das Testosteron und die Östrogene, die sozusagen indirekt den Startschuss auch für die Pubertät geben. Tja, und dann geht's los. Alles, so scheint es, läuft nun im Körper eines Jungen oder auch eines Mädchens nach einem ganz festen Ablaufplan ab. Aber doch ist es bei jedem ein bisschen anders und fühlt sich auch ganz anders an. Aber nun, für diejenigen oder für denjenigen, der gerade so mittendrin steckt in der Pubertät, ebenso auch für die unmittelbar betroffenen Eltern und Geschwister, läuft dann manches auch gar nicht mehr so rund und so locker ab. Und deshalb ist das, denke ich, auch, warum wir uns gerade heute auch fragen, was passiert alles, was ist normal, wie kann man Befürchtungen, Ängste, Sorgen nehmen, wie kann man Jugendliche eben auch begleiten in dieser nicht so ganz einfachen Zeit. Ja, Frau Luge, Sie sind jetzt keine Ärztin, Sie sind promovierte Germanistin, da wundern wir uns jetzt erstmal, dennoch haben Sie sich auf dieses Thema Hormone spezialisiert. Sie sind selber Mutter von 4 Kindern, die in der Zwischenzeit zwischen 15 und 22 Jahre alt sind, haben auch einen Lehrauftrag an der Uni Würzburg zu Deutsch als Fremdsprache. Ja, wie ist das denn gekommen, dass Sie plötzlich so in das Thema Hormone eingetaucht sind, begeistert waren und auch jetzt darüber Vorträge halten und auch Dienstberaterin sind?
Ja, das Ganze habe ich einem glücklichen Zufall zu verdanken, nämlich, dass ich Dienst kennengelernt habe, überhaupt als meine Kinder selber in dem Alter zwischen 9 und 16 Jahren alt waren. Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, das ist eine recht turbulente Zeit. Und man ist als Eltern dann auf der Suche natürlich, wie die Kinder begleitet werden können. Das haben Sie auch schon angesprochen. Man ist ja dann oft verunsichert, vielleicht auch hilflos. Und dann ist es eben von ganz großer Bedeutung, dass die Eltern zunächst einmal ein Gespür für ihr Kind haben und dass sie mit den Heranwachsenden im Gespräch bleiben, dass sie sehr viel zuhören. Die Eltern haben immer den Vorteil gegenüber Außenstehenden, dass sie ganz nah an ihren Kindern sind. Aber darüber hinaus habe ich noch nach einer weiteren Hilfe einfach gesucht, um mehr Informationen auch über diese Zeit zu haben. Und ich hörte dann von Teenstar und entschloss mich dann auch, die Ausbildung als Kursleiterin mitzumachen. Und es ist wirklich ein sehr wertvolles Programm, das alles an Informationen bereitstellen möchte, um die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen zu fördern. Und es geht auch ganz besonders auf die wichtigen Fragen in diesen, ja, in diesen Jahren ein. Und ich ließ mich dann an mehreren Wochenenden zur Kursleiterin ausbilden. Wie gesagt, es ist eine sehr intensive Ausbildung mit sehr viel Sachinformation. Sehr viel biologisches Fachwissen wird vermittelt, das medizinisch immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist. Und da ist so bei mir etwas in Gang gekommen. Ich bin nämlich neugierig geworden und das ist ja auch etwas, was wir bei den Jugendlichen erreichen wollen und habe dann selbst angefangen, Fragen zu stellen, die mir wichtig sind. Und das war eben die Frage nach den Hormonen.
Das heißt, das Programm oder Teenstar, hat sich auch so ein bisschen befähigt, diese Zeit nochmal ganz bewusst auch als Eltern mitzuerleben, nachzuerleben. Denn wir haben ja schon gesagt, ja, Stichwort Pubertät, das ist nun mal auch die Zeit der großen Veränderungen vom Kindsein zum Jugendlichen bis hin eben auch zum jungen Mann, zur jungen Frau. Eine Entwicklungsphase mit großen körperlichen, aber eben auch so großen seelischen Veränderungen, wo es Stimmungsschwankungen gibt, Unsicherheiten, Selbstzweifel, wo einfach die Identitätssuche ansteht. Ja, das ist schwierig und spannend zugleich. Und würden Sie sagen, dass Teenstar jetzt für Sie auch so die Möglichkeit war, Ihren eigenen Kindern Wissen zu vermitteln, Ängste zu nehmen, vielleicht auch lästige Begleiterscheinungen in der Pubertät erträglicher zu machen, ob das nun bei Mädchen die anstehende Regelblutung ist oder ob es eben ist, dass so alles auf den Fugen gerät, dass man plötzlich so lang und schlaksig aussieht oder in die Breite geht oder dass überall Pickel sind oder dass man vermehrten Schweiß produziert wird und ja, man sich einfach manchmal so, so gar nicht wohlfühlt. Würden Sie sagen, das ist dann eben so eine Möglichkeit, den eigenen Kindern oder wie ist Ihnen das vielleicht auch gelungen, so eine Grundstimmung zu vermitteln, dass es doch überall diese kleinen Hürden etwas Schönes ist, Mann oder Frau zu werden?
Ja, die Grundstimmung ist vielleicht schon von Anfang an da, nämlich dadurch, dass man selber eine gute Beziehung zu sich selber, zu seinem eigenen Körper hat und auch eine innere Einstellung zur Sexualität, was ja eine lebenslange Aufgabe ist. Und darüber hinaus auch, dass man als Eltern eine gute Beziehung zu den Eltern, zu den Kindern hat. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass die Eltern immer nah dranbleiben und Verständnis für das, was jetzt mit ihrem Kind passiert, ob das äußerlich ist, die Schlaksigkeit haben Sie angesprochen, ob das vielleicht Akne ist oder auch eben die inneren Veränderungen, eine Unruhe, vielleicht auch manchmal eine überraschende Emotionalität, zum Beispiel wenn auf einmal 15-jährige Jungen anfangen zu weinen, ohne dass man den Grund sofort weiß. Also da emotional ganz nah an dem Kind dran zu bleiben, das ist schon mal eine große Hilfe.
Da werden sich wahrscheinlich viele fragen, dennoch, wie geht das? Weil natürlich auch gerade in dieser Zeit die Kinder sich manchmal anfühlen wie ein stacheliger Kaktus oder eben auch ein bisschen Abstand nehmen von den Eltern, mit denen man, also zu denen sie vielleicht bis dahin auch wirklich eine gute Beziehung gehabt haben, aber sich jetzt doch ein bisschen auch zurückziehen und merken, dass sie natürlich auch noch andere Ansprechpartner brauchen.
Ja, das ist vielleicht eine schwierige Zeit. Die Loslösung muss von beiden bewältigt werden, von den Jugendlichen und auch von den Eltern natürlich. Aber je mehr ich verstehe über die Zusammenhänge, die dahinter sind und über die Steuerung durch die Hormone, desto eher kann ich das ja auch verstehen. Mhm. Und kann ich etwas zu den Hormonen sagen. Sie haben ja auch schon in der Einleitung ganz viel dazu gesagt. Die Frage ist ja, warum gibt es überhaupt Hormone? Warum werden wir von denen gesteuert?
Ganz kurz vielleicht noch eine Zwischenfrage, ja? Bevor wir uns gleich Hals, Kopf über in die Hormone hineinstürzen. Sie haben ja gerade noch gesagt, das Wichtigste in der Pubertät ist natürlich, dass man ein Gespür fürs Kind hat, dass man sozusagen diesen Beziehungsdraht am Brennen hält durch diese Zeit, interessante, aber auch schwierige Zeit hindurch. Und ja, jetzt leben wir natürlich auch in einer Gesellschaft, wo es nicht selbstverständlich ist, wo es ja, Werte eigentlich in bestimmter Hinsicht gar nicht gibt oder alles möglich ist, alles propagiert wird, also eine abwertende Zeit, da hast es nun gar nicht so einfach, Mann sein und Frau sein als Geschenk anzunehmen, wenn dann das von anderer Seite auch permanent ausgeredet wird. Das heißt, es setzt ja schon auch eine Persönlichkeitsentwicklung voraus dazu, überhaupt ein positives Verhältnis zu haben, nämlich zu sich selbst, zu der eigenen Sexualität. Und ja, eigentlich müssen die Eltern, die erzogenen Erzieher sozusagen sein, wie sie sagen. Sie müssen selber ein gutes Verhältnis zu sich, zu ihrem Körper haben. Das ist nun beileibe nicht bei allen natürlich der Fall. Das geht ja auch gar nicht. Wir haben alle unsere Belastungen, auch aus der Vergangenheit. Trotzdem will ich Eltern jetzt auch Mut machen, die vielleicht selber mit sich, mit ihrer eigenen Sexualität Schwierigkeiten haben aus der Kindheit, das anzunehmen, ohne dass es jetzt große Störungen gibt. Aber es ist immer auch ein störanfälliger Bereich, ein ganz intimer, empfindlicher Bereich. Würden Sie sagen, dass auch so ein Teenstar-Kurs vielleicht auch helfen kann, die eigene Geschichte zu überdenken, vielleicht selber zu einer positiveren Einschätzung sich selber gegenüber zu kommen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Denn es werden so viele Aspekte ja beleuchtet, die man dann nachträglich noch einmal durchleben kann. Auch wie ist bei mir denn die eigene Jugendzeit verlaufen? Das ist zum Beispiel die Eingangsfrage, die auch tatsächlich bei der Kursausbildung gestellt wird. Da nochmal zu reflektieren, wie war es denn bei mir? Und auch wenn ich negative Erfahrungen vielleicht gesammelt habe, dann habe ich ja inzwischen meine Lehren daraus gezogen und die kann ich an meine Kinder weitergeben. Denn Sie haben schon recht, es ist ein Reifeschritt, den auch noch Erwachsene ja zu leisten haben. Kontinuierlich sind wir ja mit unserer Sexualität begleitet. Die gehört ja zu unserer Person dazu. Und die Sichtweise auf unsere eigene Sexualität ändert sich ja auch mit im Lebensalter. Natürlich habe ich als Schwangere oder als werdende Mutter einen anderen Blick auf die Sexualität als junge Ehefrau, die noch kein Kind bekommen hat, um nur das Beispiel zu sagen. Und ganz wichtig ist auch immer, den Kindern gegenüber ehrlich zu sein. Und wenn diese Fragen kommen zur Sexualität, wirklich offen darauf einzugehen, vielleicht, wenn es nötig ist, um Zeit zu bitten und zu sagen, wir verschieben das Problem, können wir einen Termin ausmachen und dann sprechen wir später darüber, aber nicht die Tür zuschlagen, wenn ein Kind mit solchen Fragen kommt.
Also ein offenes Ohr haben und auch ehrlich darüber sprechen, die Dinge nicht beschönigen. Aber sicher natürlich jetzt auch nicht alle eigenen Probleme auftischen. Das wird die Jugendlichen natürlich auch überfordern. Ja, da einen Mittelweg zu finden, ist sicherlich nicht immer einfach. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu dem, was denn überhaupt die Pubertät auslöst beim Jungen, beim Mädchen. Welche Hormone sind das? Was verändert sich dann überhaupt erstmal sichtbar und körperlich, Frau Luge?
Ja, also da möchte ich sagen, die allerersten Anzeichen der Pubertät, die beginnen ja in unserem Inneren und sind äußerlich noch gar nicht wahrnehmbar. Denn das sind die Androgene, die mit zunehmendem Alter, also wenn das Kind am Ende der Kindheit steht, so vielleicht mit 8, vielleicht mit 9 Jahren, um jetzt nur ein Alter zu nennen. Und da beginnt es schon, dass in den Nebennieren von Junge und Mädchen Androgene, vor allen Dingen Testosteron, gebildet werden. Also gar nicht in den Geschlechtsorganen, sondern in den Nebennieren. Und deshalb spricht man medizinisch auch von der Adrenarche. Ja? Und die Nebennieren sind also zuerst an der Reihe, ganz schwach Geschlechtshormone zu produzieren. Und wohin geht dann dieses Testosteron eigentlich? Ins Gehirn. Und dort sitzen Millionen kleiner Testosteronschalter, das sind Rezeptoren, die auf das Testosteron warten. Und ab dann beginnt so langsam die Hormonproduktion. Die wird im Kopf ausgelöst, tatsächlich im Gehirn. Und den endgültigen Startschuss dafür gibt aber ein ganz neu entdeckter Botenstoff, das Kispeptin. Sie haben es selber eben schon angesprochen, also wir kennen lange noch nicht alle Hormone. Wie viele es gibt, wissen wir auch nicht, 100 oder 150, vielleicht 1000 wahrscheinlich nicht. Und dieses Kisspeptin ist vor wenigen Jahren erst entdeckt worden. Und das ist so etwas wie ein genetischer Schalter für das Einsetzen der Pubertät. Und wann eben dieser Schalter aktiv wird, das ist von Kind zu Kind verschieden. Da hat jedes Kind seinen individuellen Zeitpunkt einfach. Ja, und dann.
Sie haben gerade, Entschuldigung, von Androgenen gesprochen. Also das sind erstmal so eine Art Vorhormone oder schwache Geschlechtshormone, die erstmal in den Nebennieren produziert werden.
Nee, das sind keine schwachen Hormone. Das ist der Oberbegriff von einer Gruppe von Hormonen, zu denen auch das Testosteron gehört. Ja, also es wird, so möchte ich das jetzt einfach mal sagen, die Hormone sind ein wunderbares System. Wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, es gibt tatsächlich 100, es mögen mehr sein, die sind alle wandelbar in andere Hormone, aber nach bestimmten Regeln. Und wenn ich jetzt Androgene sage, dann ist das der Oberbegriff und die werden besonders zu Testosteron synthetisiert.
Okay, ja,
genau,
das habe ich, glaube ich, verstanden.
Mhm. Ja, okay. Und also das Gehirn, der Hypothalamus, bekommt dann das Signal, jetzt geht es los. Und der schüttet dann so Freisetzungshormone aus, die werden Gonadotropin-Releasing-Hormone genannt. Also so Freisetzungshormone, die gehen dann an einen anderen Teil des Gehirns, nämlich an die Hypophyse. Und dann ist es die ganz wichtige Aufgabe der Hypophyse, zum ersten Mal Signale an die Geschlechtsdrüsen. Das sind also die Eierstöcke und die bei den Mädchen und bei den Jungen die Hoden. Und diese geben dann eben an die Geschlechtsdrüsen den Befehl, jetzt beginnt mal so langsam mit der Produktion von den Geschlechtshormonen. Genau. Und ja, ganz wichtig auch noch, gerade weil Sie eben auch nach dem Zeitpunkt gefragt haben, nach dem Alter, dieser Vorgang beginnt nicht zu einem bestimmten Alter, sondern der beginnt dann, wenn der kindliche Körper überhaupt kräftig genug ist, um diesen ersten Schritt zum Erwachsensein zu tun. Und dafür braucht der Körper einen gewissen Körperfettanteil. Man sagt 15% circa. Der Körper will nämlich sicherstellen, dass er überhaupt über genügend Reserven für eine mögliche Fortpflanzung verfügt. Denn dieses Fruchtbarwerden ist ja biologisch der Sinn der Pubertät. Und das betrifft vor allen Dingen jetzt die Mädchen, dass sie ein gewisses Körpergewicht haben sollten. Und unter 35 Kilo Körpergewicht dürfte ein Mädchen ja gar nicht Mutter werden, denn das wäre ja eine Gefahr für ihr Leben.
Das heißt, Untergewicht kann auch die Pubertät hinauszögern.
Sie zögern die hinaus, genau.
Das ist ja bei vielen Mädchen wahrscheinlich aber schon auch ein Punkt, der dahinter steckt, dass sie Angst haben, nun zuzunehmen, weil sie damit in Verbindung setzen, oh, die Pubertät setzt ein, jetzt bekomme ich rundliche Formen, das möchte ich vielleicht gar nicht.
Ja, da haben Sie recht. Und da ist vielleicht tatsächlich die Mutter gefragt, dem Kind die Augen zu öffnen, dass also das Bild, was durch die Medien vermittelt wird, schädlich für es ist. Und es ist kaum zu verhindern, dass sich der Körper eines Mädchens verändert, weil eben die Östrogene anfangen, ihre Wirkung zu entfalten. Und dazu gehört auf jeden Fall die Einlagerung des Körperfettes.
Wie ist das denn bei Jungen? Da wird das jetzt nicht der Hauptanteil sein für das Auslösen der Pubertät.
Nee, der Junge ist ja nicht so gefordert, körperlich nicht so gefordert beim Leben weitergeben wie ein Mädchen. Ein Mädchen muss ja in ihrem eigenen Körper, den sie ja auch am Leben aufrechterhalten muss, noch ein weiteres Leben heranwachsen lassen. Und dafür braucht sie auf jeden Fall Kraftreserven. Und deshalb hat ein Mädchen natürlicherweise, auch eine Frau natürlicherweise, einen höheren Körperfettanteil.
Wie ist das denn zu erklären, dass die Pubertät eigentlich sich immer mehr nach vorne hin verlagert hat, also immer Mädchen, Jungen das immer in einem früheren Alter eigentlich da schon beginnt. Man sagt ja auch, dass andere Faktoren wie das häufige sich damit beschäftigen, das Überfluten von Bildern in einer sexualisierten Umwelt auch einen Einfluss darauf hätten.
Ja, das, man kennt die genauen Gründe tatsächlich nicht, aber das, was Sie gesagt haben, stimmt schon. Es kann natürlich eine Stimulanz sein durch die Medien. Es ist hat auf jeden Fall auch medizinische Gründe, denn zum Beispiel hat man, wenn Sie das jetzt an vor 100 Jahren denken, wo die Menarche der Mädchen etwa 2 Jahre vorher, 2 Jahre später oder vielleicht noch mehr später eingesetzt hat, sagen wir mal mit 15 Jahren, da war man medizinisch nicht so weit, dass man die Durchfallerkrankungen in den Griff bekommen hat. Da war man medizinisch nicht so weit, dass man impfen konnte vor bestimmten Kinderkrankheiten. Und heute hat sich natürlich auch die Ernährung erheblich verbessert. Ja, wir können uns Vitamine zuführen. Wir können es auch falsch machen, aber gehen wir mal davon aus, wir können uns so gesund ernähren, auch proteinreich ernähren. Und diese drei Faktoren, also die medizinischen und die Ernährung, haben natürlich einen großen Einfluss auf das frühzeitige Einsetzen der Pubertät.
So dass heute viele einfach auch sagen, na, da kommt die seelische Entwicklung noch gar nicht so richtig dahinter her.
Die kommt auf keinen Fall dahinter her. Mit dem Einsetzen der Pubertät, oder von Pubertät spricht man ja, das ist eine körperliche Reife, das ist noch keine seelische Reife. Die kommt erst danach. Die kommt im Grunde erst bei der Adoleszenz. Das ist ein schönes Wort, das heute so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Die Engländer haben das noch ganz schön, adolescent, wo das drinsteckt, dass ein Jugendlicher noch heranreifen muss, nachdem er seinen ersten Samenerguss der Junge oder nachdem sie ihre erste Monatsblutung, die Menarche, gehabt hat. Ja.
Kommen wir nochmal zurück. Was ändert sich jetzt erstmal körperlich, also ohne dass Mädchen und Jungen darüber jetzt besorgt sein müssen? Was stellen Sie fest bei sich selber?
Um erstmal auf die Jungen einzugehen, also das allererste Anzeichen bei den Jungen ist, dass der Hoden anfängt zu wachsen, er vergrößert sich und kurze Zeit später vergrößert sich auch der Hodensack, dann beginnen die Schamhaare zu wachsen, das Glied wächst auch in Länge und Umfang, aber das geht auch nicht so ganz schnell, sondern es dauert mehrere Jahre, bestimmt bis der junge Mann 17 Jahre alt ist. Und 2 bis 3 Jahre nach diesem ersten Anzeichen, dass also die äußeren Geschlechtsorgane beginnen zu wachsen, dann kann auch der erste Samenguss erfolgen. Man spricht dann medizinisch von Spermache in Analogie zur Menarche des Mädchens. Und danach, also das ist dann die zweite Hälfte der Pubertät nach der Spermache, dann setzt beim Jungen der Wachstumsschub ein. Und das können manchmal 10 Zentimeter im Jahr sein. Das ist dann sehr stark wahrnehmbar. Also viele wissen bestimmt, also diesen Tanten- und Onkelspruch, ach, du bist aber gewachsen. Also das ist sehr auffällig dann und wahrnehmbar, auch für die Außenwelt, während das andere mehr was ist, was der Junge für sich wahrnimmt. Und in dieser Zeit kommt es auch zum Stimmbruch und zum Stimmwechsel des Jungen. Denn der Kehlkopfknorpel, der wächst auch unter dem Einfluss des Testosterons. Und natürlich das, was wir so typischerweise mit dem Jungen verbinden, die Muskelmasse nimmt zu und später dann auch die Gesichtsbehaarung. Ja, es wächst dann erst zart, aber auch ein Bart an der Oberlippe und später dann auch an den Wangen. Und das Ende der Pubertät, das zeigt sich dann dadurch medizinisch messbar durch die Beendigung des Knochenwachstums.
Ja, kurze Frage vielleicht. Auch besonders in den Teenstar-Kursen, also Teenstar, das sexualpädagogische Programm, um dass Teenager in ihrer Reifezeit tragfähige Antworten finden. Sie sind selber Teenstar-Beraterin, Frau Luge. Wie gehen Sie da um? Jetzt ist das natürlich bei Teens da aufgeteilt nach Jungen und Mädchen, dass ein Mann sich um die Jungen kümmert, eine Frau um die Mädchen. Aber gerade mit solchen Fragen, die Jungen dann auch betreffen, stimmt bei mir alles, der Hoden wächst vielleicht nicht so, das Glied vielleicht auch nicht, ist bei mir alles in Ordnung, ich habe noch gar keinen Samenerguss gehabt oder wie gehe ich überhaupt damit um? Wie wird mit solchen Fragen im Kurs umgegangen? Wie können auch Eltern zu Hause mit ihren Kindern solche Fragen, ja, die Fragen, die Kinder dann vielleicht auch selber beschämen und darüber gar keine Auskunft geben möchten, wie können sie damit umgehen oder auch wieder ein Gespräch beginnen?
Ja, also da möchte ich nochmal sagen, was ich auch schon zu Beginn betont habe. Die Offenheit ist das Allerwichtigste. Und dazu gehört, also dass ich selber authentisch bin und das Kind spüren lasse, den jungen Mann spüren lasse, es ist mir nicht peinlich. Das ist vielleicht etwas, woran wir als Eltern auch arbeiten müssen und versuchen, eine Sprache überhaupt für dieses biologische Geschehen zu finden. Denn wir haben das ja vielleicht in unserer Jugend auch nicht gelernt. Und im Teenstar-Kurs ganz besonders bieten wir den Jugendlichen immer auch Einzelgespräche an, wenn wir merken, es ist schambesetzt, aber der Junge muss freiwillig kommen. Wir bieten das an, aber der Impuls muss dann freiwillig kommen. So, und dann natürlich, es ist so wichtig, es ist seine persönliche, individuelle Entwicklung. Und die kann man nicht mit anderen Jungen vergleichen, sondern das ist seine Entwicklung. Und wann der richtige Zeitpunkt ist für dieses biologische Geschehen, das weiß der Körper des Jungen ganz genau. Wir können das nicht beeinflussen, als Eltern nicht und auch der Junge nicht. Das ist ein festgelegtes Programm von Alters her, von der Genetik so angelegt, von den Hormonen gesteuert. Das ist wenig von uns außen beeinflussbar. Wir können nur immer wieder die Zusicherung geben, so wie es bei dir ist, so ist es für dich in Ordnung.
Ja, ich bin im Gespräch mit Elisabeth Luke. Sie ist Teenstar-Beraterin, hält Vorträge über Hormone, ist promovierte Germanistin, hat selber 4 Kinder. Und wir sprechen über Testosteron, Östrogene und andere Hormone, über ihre Aufgabe in der Pubertät und Jugendzeit. Auch Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, zur Pubertät, zu Ihren eigenen Kindern oder zu Ihrer eigenen Pubertät vielleicht noch von früher her, da noch Fragen auftauchen, dann können Sie jetzt gerne zum Hörer greifen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Thema der Hormone in der Pubertät. Und wir wollen auch fragen, was können die Jugendlichen selber tun, um auch einen Einfluss auf ein zunehmendes Hormongleichgewicht zu nehmen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wir sprechen über Testosteron, Östrogene und eben das, was diese Hormone in der Pubertät, in der Jugendzeit so alles bewirken und anstellen. Mein Name ist Anjuta Engert, ich führe Sie durch die Sendung und ich bin im Gespräch mit Elisabeth Luge. Sie ist promovierte Germanistin, Teenstar-Beraterin, hat sich spezialisiert auf Hormone und selber auch Mutter von 4 mittlerweile schon fast erwachsenen Kindern. Frau Luge, wir hatten gefragt, was man denn eigentlich auch selber tun kann als Jugendlicher. Was ist wichtig zu wissen, damit diese Hormone, die da jetzt den Körper vielleicht so ein bisschen noch nicht im Gleichgewicht überfluten und wo man vielleicht auch mal eine miese Stimmung hat und denkt, oh, das geht jetzt schon wieder aufs Hormonkonto und sich vielleicht so ein bisschen auch von diesen Hormonen überfordert fühlt oder das Gefühl hat, Mensch, die bringen bei mir jetzt alles durcheinander. Wie kann man denn selber, was kann man selber tun mit dem eigenen Verhalten, um auch einen positiven Einfluss auf die Hormone zu nehmen, dass sie zunehmend auch in ein Gleichgewicht kommen?
Ja, zunächst einmal ganz wichtig, wir können unsere Hormone beeinflussen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Durch unseren Lebenswandel gerade die Gefühle, die dann mit denen, die von denen die Pubertät und die Adoleszenz ja begleitet sind, die können einen Teenager ganz schön verunsichern. Und die erstmal wahrzunehmen, das ist schon eine Leistung für viele Jugendliche. Und diese Gefühle dürfen sein. Und wenn sie wahrgenommen werden und dann die Ursachen angeschaut werden, dann kann man sie auch besser verstehen. Und vielleicht kann man sie dann auch besser annehmen. Für Jugendliche ist es auch ganz wichtig, dass sie in dieser Zeit nicht nur um sich selber kreisen, das Wahrnehmen der Gefühle ist das eine, aber dass sie auch nach außen sich orientieren. Das können verschiedene Aktionen sein, zum Beispiel, um jetzt eine zu nennen, der Sport. Das ist vielleicht für den Jungen sogar das Allerwichtigste, gerade auch, weil er ja in der Phase ist, dass seine Knochen wachsen, dass die Knochendichte sich aufbaut. Und da ist die Bewegung sehr, sehr wichtig für seinen Körper und für seine Seele.
Denn durch die Bewegung als einen Moment, da darf ich Sie jetzt einfach mal unterbrechen. Es hat sich nämlich jetzt eine Hörerin gemeldet und ich bin mit Frau Fächer aus Eberbach verbunden und darf Sie hier kurz auf Sendung nehmen. Ich grüße Sie, Frau Eberbach.
Frau Fächer aus Eberbach.
Entschuldigung, Frau Fächer aus Eberbach. So herum, es wird ein Schuh raus. Bitte schön.
Ich habe eine konkrete Frage. Sie haben gesagt, dass bei Beginn das Gehirn eingeschaltet ist, der Hypothalamus, mit diesem Kispertin. Ja. Das ist so mit 8, 9 Jahren. Kann es eine Fehlsteuerung im Gehirn geben? Also ich habe eine Tochter, die ist jetzt im 16. Lebensjahr. Die hat das Übergewicht. Ich habe immer das Gefühl, es ist wie ein Fass, was nicht, wo nichts durchgeht. Und die Regel, also kommt überhaupt nichts. Ich habe das jetzt mit dem Gynäkologen, ich habe das alles noch abgewartet, weil sie eigentlich nicht hingehen will. Aber dieser Schalter, kann das sein, dass es da auch Fehlfunktion gibt, dass dieser Schalter nicht umschaltet? Und dass das Signal dann von der Hypophyse an die Geschlechtsdrüsen nicht funktioniert, kann das sein?
Ja, also wir gehen die Frage mal weiter. Jetzt ist die Frau Luge keine Ärztin, aber vielleicht kann sie zu den Hormonen etwas sagen.
Ja, Frau Eberbach, ich habe nicht ganz verstanden, wie alt Ihre Tochter ist.
Im 16. Lebensjahr.
Im 16. Lebensjahr. Und vom Gewicht haben Sie gesagt, stimmt das ja auch. Also das ist nicht der Grund, dass Ihre Menarche noch nicht eingesetzt hat. So habe ich das richtig verstanden.
Im Gegenteil.
Ja, also ich würde da schon sagen, dass ich finde es sehr schön, dass Sie abgewartet haben und noch nicht gleich zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gegangen sind. Denn das ist auch eine ganz wichtige Haltung. Erstmal abwarten, denn der Körper spielt sich ja in den meisten Fällen ganz von alleine auf dieses Geschehen ein. So, und es kann aber natürlich mal sein, dass da irgendwo eine kleine Störung ist. Und die Frage ist in Ihrem Fall jetzt, wie sehr Sie verunsichert sind und was das auch für Ihre Tochter bedeutet. Wenn Ihre Tochter jetzt noch unbeschwert ist und noch keine körperliche Belastung hat, ja, also auch keine weiteren Symptome da sind, ich sage jetzt mal wie Schmerzen, dann könnten Sie noch abwarten. Aber dann würde ich schon, wenn Sie sagen 16. Lebensjahr, doch das mal ins Auge fassen, zur Gynäkologin zu gehen und das abzuklären. Das muss nicht am Kispeptin liegen, was Sie angesprochen haben. Es kann auch andere Gründe haben. Aber Ihre Tochter hat keine Bauchschmerzen. Nein.
Nein, keine Bauchschmerzen. Also so Magen, Darm oder so, aber keine Regelbauchschmerzen. Nee, das hat sie überhaupt nicht.
Ja.
Also es ist auch für Sie noch gar kein Thema irgendwie, dass er halt die Regel nicht hat, ja. Aber ich sehe einfach, also auch die Schilddrüse, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ganze System funktioniert nicht richtig bei ihr.
Ja, das kann ich natürlich so nicht beurteilen. Ich kann Ihnen nur zur Beruhigung noch sagen, dass bei den meisten Mädchen die Pubertät gar nicht, also die Menarche gar nicht so früh einsetzt, wie man das heute oft glaubt. Also da gibt es ganz neue Studien. Der Stand hat sich jetzt also so auf 12 Jahre und 8 Monate, also das ist fast 13 Jahre, so eingependelt. Und das bleibt auch stabil seit ungefähr 40 bis 50 Jahren. Vereinzelt gibt es junge Mädchen, die sehr früh ihre Menarche haben, aber das ist so der Durchschnitt. Und wenn für Ihre Tochter das noch nicht dran ist, dann können Sie noch abwarten. Aber das ist auch wieder das Schöne, weil Sie auch die Schilddrüse angesprochen haben. Ein Mädchen, das ihren Zyklus beobachten kann, die sieht an ihrem Zyklus auch, ob alles in Ordnung ist bei ihr. Denn der Zyklus ist der Spiegel ihres Hormongeschehens. Und das ist ein großer Vorteil, den die Mädchen im Vergleich zu den Jungen haben, dass sie ihre Hormone und das ganze Zusammenspiel beobachten können.
Mhm. Frau Fächer, vielen Dank erstmal für Ihren Anruf, auch wenn wir Sie jetzt vielleicht mit einer etwas unbefriedigenden Antwort verabschieden müssen. Ja, aber vielleicht so weit, dass Sie nicht beunruhigt sein müssen, dass es auch durchaus später sein kann, dass die erste Regelblutung einsetzt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja. Alles Gute nach Eberbach. Tschüss. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Frau Lindemann aus der Nähe von Leipzig darf ich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte dieser Hörerin von eben gerade einen Trost sagen. Ich bin inzwischen 78 Jahre alt, habe meine Regel 2 Monate vor dem 16. Geburtstag bekommen und habe 6 Kinder zur Welt gebracht und ist alles in Ordnung. Und sie soll sich bei ihrer Tochter keine Gedanken machen.
Ja, schön, danke, wenn das also auch so weit einfach mal sein kann.
Ist das angekommen?
Ja. Dankeschön, Frau Lindemann. Vielen Dank. Alles
vielleicht,
Gute.
Vielleicht darf ich auch noch gerade was einfügen. Ein Anzeichen bei den meisten Mädchen, dass es bald zur Monatsblutung kommen wird, ist der beginnende Weißfluss, der circa 12 Monate, vielleicht auch weniger, vorher einsetzt. Und das ist auch ein Zeichen, dass die Östrogene schon wirksam sind und der ganze das Zyklusgeschehen so langsam in Gang kommt.
Ja, jetzt waren wir auch gerade bei dem Thema, was ist wichtig, damit die Hormone sich regulieren? Welchen Einfluss haben die Jugendlichen selber durch ihre Lebensweise? Da haben Sie bei den Jungen vor allem die Bewegung, den Sport angesprochen.
Ja, ganz genau. Es ging ja darum, dass man zwar auf der einen Seite die Gefühle wahrnimmt und auch weiß, warum sie sind, aber auf der anderen Seite auch das Interesse nach außen führt. Und da ist Sport zum Beispiel eine Bewegung, aber das können auch andere Aktivitäten sein, wie zum Beispiel, dass man sich engagiert. Das ist ja auch die Zeit mit 15 Jahren, 16 Jahren, wo man sehr kritisch wird, wo man die Welt verbessern will und wo die Diskussionen mit den Eltern anfangen, aber man in den Jugendlichen dann die Vision, die Perspektive zu eröffnen, ja, dass sie sich ja bei den Pfadfindern, um jetzt eins zu nennen, oder bei einem Sportverein als Jugendleiter engagieren können. Also das Interesse nach außen wecken, das ist ganz wichtig.
Dass sie diese Zeit auch nutzen, die, wenn wir das aus unserer Erwachsenenperspektive so sagen und sehen, die vielleicht nie mehr wiederkommt, dass wir mal so viel Zeit haben, in ein Hobby auch investieren zu können und da auch zu gucken, ja, wohin gehen die Neigungen. Ja, jetzt hat sich eine weitere Hörerin gemeldet. Ich darf eine Hörerin aus Kassel begrüßen. Grüß Gott.
Guten Morgen. Ich grüße Sie alle zusammen. Wissen Sie, ich will der Frau sagen, ich habe meine Regel gekriegt, weil ich schon fast 17 Jahre alt. Und bei uns dort, wo wir waren, dort ist überhaupt auf das nicht geguckt worden. Keiner hat mit anderen gesprochen, wer wann das gekriegt hat und wer nicht. Das war so selbstverständlich, dass es mal kommt, aber wenn es kommt, ist da. Und ich war schon fast 17 Jahre.
Ja, danke schön. Ich glaube, Sie haben Ihr Radio nicht ausgeschaltet. Das gibt es eine unangenehme Rückkopplung. Aber wir nehmen das auf. Vielen Dank für Ihren Beitrag und vielleicht auch da nochmal die Frage an Frau Luge. War das früher vielleicht doch eben auch häufiger? Also wenn ich an mich selber denke, kann ich mich da auch anschließen, habe auch meine Regelblutung viel später bekommen. Und muss man sich jetzt unter Druck setzen lassen, wenn so der Durchschnitt heute schon bei 12 liegt? Oder kann das eben auch ganz normal sein, wenn das eben mit 14, 15 oder 16 erst einsetzt?
Das ist auf jeden Fall ganz normal und das ist so wichtig, dass die Mädchen wissen, ihr Körper weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und darauf kann man sich verlassen. Die Hormone dienen ja dem Leben und die steuern uns schon richtig, die Zuversicht zu haben. Aber da ist es für die Mädchen, die vielleicht darauf warten, ganz wichtig, wirklich einen Teenstar-Kurs zu besuchen. Und das möchte ich auch nochmal sagen, wie schön das ist. Ich konnte nämlich auch bei Mädchen, die in der 12 bis 14 Jahre alt waren, einen Teenstar-Kurs durchführen. Und da waren die meisten eben noch vor der ersten Monatsblutung. Aber dann zu erleben, wie neugierig sie waren, weil wir ja die körperlichen Anzeichen, dass es losgehen wird, schon vorher haben, wie den Weißfluss. Und ihnen auch schon die erste Tabellenführung zu zeigen, sich selbst zu beobachten, den Körper wahrzunehmen. Die Mädchen haben sich auf die erste Monatsblutung gefreut. Und das ist dann, wenn die nicht so früh einsetzt und ich noch die Chance habe, das meinem Kind zu sagen und zu sagen, wenn sie einsetzt, das ist ein einmaliges Erlebnis und du kannst von da an Mutter werden, dann freuen die sich darauf. Denn es ist ja so, wir Frauen müssen 35 Jahre, vielleicht noch länger, mit dem Monatszyklus leben. Und wenn es uns gelingt, eine gesunde und gute Einstellung zu diesem Geschehen zu entwickeln, das betrifft ja auch unsere Sexualität, dann ja, sind wir vielleicht glücklichere Frauen und können dieses Geschehen als Geschenk annehmen.
Das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil das klang eben in dem Beitrag der Hörerin ja auch an. Man hat früher eben gar nicht darüber geredet, aber viele wurden auch mit diesem Geschehen, was über sie hereingebrochen ist, sei es die erste Regelblutung, der erste Samenerguss, völlig überfordert oder vielleicht auch verängstigt. Und daraus, das kann natürlich auch, ich würde jetzt nicht sagen traumatisieren, aber bestimmt keinen guten Weg weichen, in die richtige Richtung lenken, um später mal auch in einer erfüllten Ehe, Liebe dann zu leben und das dann an die eigenen Kinder weiterzugeben, dass das doch auch schon ein Geschenk und eine große Aufgabe ist und die gerade heute, wo es einfach so viel um Sexualität geht und das immer auch ja technisch abgekoppelt wird oder von der ganzheitlichen Liebe oft auch abgetrennt wird, ja, dass es da einfach unheimlich viele Schwierigkeiten und viele Enttäuschungen gibt und dass das doch eben ein Weg sein kann, sich früh damit auseinanderzusetzen, ein positives Verhältnis dazu zu bekommen, um dann auch eine erfüllte Liebesbeziehung leben zu können.
Ja, da haben Sie was ganz Wichtiges gesagt, nämlich der ganzheitliche Aspekt. Denn das ist ja der Kern von Teen Star, dieser Stern, der 6 Strahlen hat und die 6 Aspekte der Persönlichkeit symbolisieren soll. Denn die Sexualität ist ja nicht nur ein körperliches Ereignis. Ja, also natürlich ist es, betrifft es den Körper, aber es betrifft ja auch den Geist, es betrifft die Seele, es betrifft die Emotionen und natürlich auch das Umfeld, in dem wir leben und die Beziehungen, die wir haben. Und Ich hatte eben schon die 7. Klasse erwähnt, wo ich einen Teenstar-Kurs durchgeführt habe. Und die Jugendlichen waren auch sehr gespannt auf dieses sexualpädagogische Programm und meinten also, das Gewicht liegt mehr auf der Sexualität als auf der Pädagogik. Aber als wir dann diesen 6-strahligen Stern besprochen haben, da stellte dann ein Mädchen die Frage, ja, und wo ist jetzt die Sexualität? Und als ich dann sagte, die Sexualität ist in der Mitte und sie strahlt in die Strahlen aus, das war ein wunderschönes Erlebnis, den Gesichtsausdruck dieses Mädchens zu sehen, die intuitiv erfasst hat, dass die Sexualität kein losgelöstes Geschehen ist, sondern zu mir als Person gehört.
Ja, und da haben wir auch schon eine weitere Hörerin. Ich darf eine Frau aus Baden-Württemberg begrüßen. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für das interessante Thema wieder bei Radio Horeb. Ich wollte fragen, also in dieser Zeit ist durch familiäre Situation leider nicht mehr das Kommen von den Jungs, 2 Jungs, dass sie kamen und sagten, der eigene Impuls, was ist mit mir und so weiter. Also einfach kein Gespräch zustande gekommen, was dieses Thema angeht. Und jetzt ist so, sie sind jetzt 29 und spricht auch niemand drüber, hält sich einfach fern und wie gesagt, schambesetzt. Und jetzt ist so, dass eben einer mit Samenerguss ziemlich einfach, ja, weiß manchmal das Gefühl, dass er doch da überfordert ist. Und was Beziehung liegt nicht vor in der Richtung. Und wie gehe ich jetzt da damit um, wenn ich das so von der Ferne als Elternteil mitbekomme? Und der andere Junge ist so, dass er das mit sich abmacht, mit ich denke, ich weiß nicht wie, auf jeden Fall, da ist nichts, wo ich mitbekomme. Also mich beschäftigt das so von außen.
Betrifft Ihre beiden Kinder aber.
Ja. Mhm.
Frau Luge.
Ja, ich habe jetzt die Frage dahinter nicht ganz verstanden.
Ja, wie ich jetzt da als Außenstehende, genau, das war nicht vielleicht ganz so direkt gefragt, aber wie als Außenstehende und Elternteil ich damit umgehen kann, wenn ich das so mitbekomme.
Und Sie sagen, das Thema war schon immer schambesetzt. Der eine Junge hat sich damit hat das selber mit sich abgemacht. Jetzt sind Sie beide schon aber erwachsen.
Ja.
Aber Sie meinen, Sie leben nicht in einer Beziehung, aber das Thema ist einfach ein Problem. Ja, ob das jetzt hier damit zusammenhängt, dass vielleicht ja Selbstbefriedigung vorliegt oder wie
ja,
auch
genau.
immer.
Ja, genau, bei einem denke ich das, bei einem nehme ich das so einfach wahr, weil wir leben auch noch im Haushalt zusammen, aber jeder schon seinen Weg und so weiter einzeln. Nur, wie gesagt, bekomme ich es dann eben dann mit und man bekommt es eben dann doch mit, wenn man dann im Haushalt doch noch zusammen irgendwo lebt.
Ja, kann man da noch was tun, also
und
wenn die Kinder schon so alt sind?
Da ist es einfach so stehen lassen, dass jeder selber mit sich, das ist jetzt die präzise Frage, jeder selber mit sich weiterhin so fertig wird und es mit sich gar nicht an sich rankommen lässt, mit sich da zu sprechen oder ja.
Mhm. Frau Luge, was
meinen
Sie?
Einfach, also ich möchte kein Problem draus machen, jetzt nur von meiner persönlichen Situation her, dass da einfach dann doch ein bisschen wie so eine Spannung oder ja so nicht wollen und das alles mit sich selber und das nicht berühren in der Sprache und umgehen möchte.
Mhm. Das ist natürlich jetzt ganz sehr schwierig, weil ja Ihre Söhne erwachsen sind und da ist es dann oft so, dass man doch nicht mehr darüber spricht.
Mhm.
Ich denke, Sie vermuten, dass die Masturbation für Ihr Kind ein Problem ist, oder?
Irgendwie schon. Also ich sehe es nicht so, weil es kommt nichts Negatives jetzt rüber, aber ich versetze mich vielleicht zu sehr in ihn rein, wie, ja.
Ja, genau, das ist ja das Thema, über das wir eigentlich sprechen. Wie kann es gelingen? Das ist eben eine riesige und schwierige und große Aufgabe, dass die eigene Sexualität praktisch dann in die Persönlichkeit integriert ist. Wie soll man
richtig.
Als junger Mann, als Heranreifender nun umgehen, auch mit den ganzen Reizen, denen man ausgesetzt ist? Ja, das sind natürlich alles Fragen, die auch Jugendliche, denke ich, unter den Nägeln brennen, wenn die Lust natürlich plötzlich auch mit den ganzen Hormonen wächst und sie sind dem ständig ausgesetzt und sie geraten da hinein, dass sie irgendwie versuchen, ja, dem sich da stark werdenden Trieb irgendwie damit umzugehen.
Ja, genau.
Wie können Sie das tun?
Mhm.
Ja.
Genau, das ist richtig. Vielen Dank, Frau Engel. Das war jetzt so meins, wo ich dann da als sagen wir Elternteil schon Abstand und aber trotzdem geht da so mit und
Also ich denke, es ist hier ganz wichtig, dass der Vater dran ist. Denn wir gehen ja auch in unseren Kursen so vor, dass die Jungen von den Männern begleitet werden. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist bestimmt auch zu unterscheiden, gerade weil die Reize, denen Jugendliche ja ausgesetzt sind, auch angesprochen worden sind, durch die Medien oder wie auch immer, da ist zu unterscheiden zwischen einer Erektion und einer sexuellen Erregung. Und es kann ja mehrere Gründe für eine Erektion, also für dafür haben, dass das Blut in den Schwellkörper des Gliedes gelangt und dann die Erektion entsteht.
Ja.
Das können intensive Erlebnisse sein. Ja. Ein Sportler kann das haben. Ja. Das kann beim Jugendlichen auch die volle Blase sein. Das können nachts die sogenannten feuchten Träume sein. Mhm. Aber natürlich auch die sexuelle Erregung. Mhm. Und wie gehe ich dann damit um?
Genau.
Oft ist es so, ich kann es einfach so auf sich beruhen lassen und gar nicht weiter beachten, mhm. was jetzt einen Jungen angeht. Ich kann aber diesen Reizen auch nachgehen. Und das ist etwas, was ein Junge lernen oder überhaupt ein Mann lernt in dieser Zeit der Adoleszenz mit seinen Trieben, die ja erwachen, mhm. durch den enormen Testosteroneinfluss, mhm. Das zu steuern und zu sagen, aha, ich nehme das jetzt wahr, aber ich lasse das jetzt so. Das ist einfach nur eine mhm. Erektion, ohne dass es zu einer sexuellen Erregung mhm. werden muss.
Mhm. Mhm. Vielen Dank, das war mir ja. jetzt auch so ein Übergang. Und wie ich dann eben dann sag, wenn ich doch dann so in der Begleitung, Unterwäsche einfach dann doch mitbekomme, so von, weil das ist noch da, dass dann doch das in dem Sinne so nahe, ja. dass da das ersichtlich ist, dann habe ich jetzt da das so. Ja, wie gehe ich damit um? Sage ich das doch
wir
jetzt noch persönlich?
Das vielleicht nochmal an, genau.
Ja,
ich danke Ihnen einfach für Ihre Frage, dass Sie das Thema hier auch angeschnitten haben. Ihnen alles Gute, auf Wiederhören.
Ja, danke, Wiederhören.
Frau Luge, ja, vielleicht auch nochmal eben zu dieser Frage, dass es doch eben schwierig ist, weil das Thema, selbst wenn Eltern vielleicht frei darüber sprechen können, über das, was sich verändert und über die Probleme, die dann auch damit einhergehen, eben ein steifes Glied zu haben, sexuellen Reizen natürlich auch ausgesetzt zu sein, das auseinander zu dividieren und mhm. Jetzt auch zu sehen oder zu gucken, dass ich über das, was mit mir passiert, das im Griff habe, das beherrschen kann und nicht diese Reize und das körperlich dann natürlich bei Männern dann auch und jungen Männern dann schnell abläuft, dass das mich überrennt und ich davon in Abhängigkeit gerate. Sie sagen, da sind Männer gefragt. Wenn aber Jugendliche jetzt eben auch das peinlich finden, wenn die mit 16 oder so die Eltern mit ihnen über das Thema sprechen, wie das bei ihnen ist, das ist ja auch nicht ganz einfach. Ist dann irgendwann der Zug eben abgefahren und kann es dann auch sein, dass es zu einem gestörten Verhältnis zur eigenen Sexualität kommt und dass das eben nicht so wertschätzend positiv in die Persönlichkeit integriert wird?
Natürlich ist es so, je besser ich es verstehe und je besser ich es integrieren kann und die Zusammenhänge weiß, dass es zu der normalen Entwicklung gehört, zum Beispiel feuchte Träume zu haben. Das ist das die gesunde Entwicklung. Aber sobald es anfängt, tabu besetzt zu werden, sehe ich da schon die Gefahr, die Sie genannt haben. Und gerade auch, um nochmal auf die Masturbation zurückzukommen, es ist ja so, dass selbst wenn im Elternhaus nicht darüber gesprochen wird, ein Junge von sich aus ein schlechtes Gewissen hat, sich schämt, wenn er sich selbst befriedigt. Und ihm gehört dann einfach geholfen, denke ich. Und er bleibt damit ja auch im wahrsten Sinne des Wortes allein, denn das ist ja eine sexuelle Handlung, die auf mich ausgerichtet ist. Aber die Sexualität, das sexuelle Handeln ist ja auf eine andere Person ausgerichtet. Und diesen Schritt weg von mir zu einem Du, das ist ein wichtiger Reifeschritt, der auch eine Aufgabe eben in dieser Zeit der Adoleszenz ist.
Mhm. Ja, umso wichtiger also eigentlich das zu begleiten, das aufzugreifen, sei es das in einem Kurs, was natürlich ideal ist, auch mit anderen Jugendlichen zu tun und auch in einem geschützten Rahmen. Wir waren eigentlich noch dabei stehen geblieben, wie wichtig ist zum Beispiel die Ernährung, wie wichtig ist der Schlaf in dieser Zeit, um auch hier positiv die eigene Hormonentwicklung zu beeinflussen.
Ja, der Schlaf ist das A und O für eine gute Hormonproduktion. Und da haben Jugendliche wieder eine weitere wichtige Aufgabe zu bewältigen. Denn es scheint so zu sein, dass das sogenannte Schlafhormon, das Melatonin, bei den Jugendlichen nach der Pubertät und schon kurz vorher ein bis zwei Stunden später ausgeschüttet wird, als es vorher in der Kindheit gewesen ist. Sie wissen ja, Kinder schlafen mehr als Erwachsene und auf einmal geht es los. Und das scheint damit eben zusammenzuhängen, dass das Melatonin später ausgeschüttet wird und die Kinder müssen ihre innere Uhr dann umstellen auf die Sonneneinwirkung, auf das Tag-Nacht-Geschehen, das draußen stattfindet. Und nur wenn sie schlafen, werden die Hormone aufbereitet, die sie tagsüber brauchen. Deshalb ist ein guter Schlaf für eine gute Hormonentwicklung und Regulierung ganz wichtig. Wenn das nicht stattfindet, dann steigt zum Beispiel der Cortisolspiegel und kann im Laufe des Tages also einfach einen dauergestressten Zustand hervorrufen.
Das Wunderwerk des Körpers betrachten. Ich denke, das ist auch etwas, was wichtig ist, was eben Ängste, Sorgen nimmt, was aber auch eben dieses ganze Thema zum Heranreifen vielleicht bringt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man weiß, was passiert in meinem Körper, dass es normal ist, dass es Abweichungen gibt. Vielleicht sprechen wir auch nochmal die Regelblutungen bei Mädchen an. Wie kann man sie behutsam darauf vorbereiten? Wie kann man auch ihnen erklären, dass das eigentlich was ganz Tolles ist, dass das so wie bei Zahnrädern, die alle so wirklich minutiös ineinander abgestimmt sind, aufeinander abgestimmt sind, alles funktioniert und der Fruchtbarkeit eigentlich dient und dass das eben auch eine Erfüllung dann sein kann später.
Ja, das A und O ist tatsächlich das Fruchtbarkeitsbewusstsein, der Stolz darauf, einmal Mutter werden zu können, und die Mädchen können gut darauf vorbereitet werden, eben weil die Körpersymptome wie der Weißfluss vorher stattfinden. Und den Mädchen zu sagen, das ist dann, wenn sie das beobachten und in die Tabelle, zu die wir ihnen ja anbieten, dann führen, dass sie damit ihr eigenes Leben sozusagen beobachten kann, das sich in ihrem Zyklus widerspiegelt. Das ist eine sehr gute Motivation. Und sie nehmen sich dadurch auch selber wichtig und sehen die Ereignisse, können stolz darauf werden, dass ihr Zyklus beobachtbar ist. Und dann haben sie sozusagen schwarz auf weiß, dass sie also sich von einem Mädchen zu einer jungen Frau entwickeln.
Führen Sie gleich schon eine Zyklustabelle ein oder gibt es davor eben die Gefühlstabelle?
Ja, es gibt mehrere Tabellen für die Jungen, die Gefühlstabelle, denn die Jungen können ja leider hormonell nicht so viel beobachten, was zyklisch vorkommen würde. Bei den Mädchen gibt es eine Tabelle erste Beobachtungen, wo einfach nur beobachtet wird, ob am Scheidenausgang etwas wahrnehmbar ist. Das ist noch bevor die Menarche einsetzt. Und später kommt dann die Mädchentabelle dazu, wo auch Gefühle eingetragen werden, aber dann auch eben schon noch weitere Zeichen, wie zum Beispiel der Zervixschleim oder natürlich die gut wahrnehmbare Menstruation.
Vielleicht abschließend einfach die Frage dann noch, wenn es weitergeht und die Jugendlichen eben dann auch merken, was sich bei ihnen verändert, dass einfach auch eine gewisse Lust mit entsteht, eine Geschlechtsreife, dass die Sexualität sich entwickelt. Wie kann nun diese in die Bahnen gelenkt werden, dass Sexualität immer etwas Ganzheitliches ist, immer auf einen anderen auch ausgerichtet ist? Eine positive Kraft ist, die sich da Bahn bricht, dann aber auch mit Verantwortung eigentlich zu tun hat. Wie kann diese Sexualität dann als bejahende Kraft, als Aufgabe, Erfüllung in die eigene Persönlichkeit integriert werden? Wie erleben Sie das in den Kursen, dass das eine Herausforderung ist, dass das auch gelingen kann?
Ja, das erlebe ich so, dass eben die Sexualität nicht losgelöst gesehen wird, sondern mit vielen anderen Aspekten zusammen besprochen wird. Also einmal als biologische Einheit, aber auch indem sie ihren Raum kriegt, was zum Beispiel Verliebtheit oder Liebe angeht, was Freundschaft angeht, was verantwortungsbewusstes Handeln angeht in Bezug auf die Sexualität. Und ganz wichtig, die Freude daran zu vermitteln, einmal Leben weitergeben zu können. Ja?
Wie sitzen denn Mädchen jetzt in den Kursen, die vielleicht schon kommen und aber auch schon die Pille nehmen oder schon Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich oder schon Freunde haben? Wie kommen die, das heißt ja in dem Kurs, Teenager suchen selber nach tragfähigen Antworten, wie geht das dann vor sich?
Ja, manche werden tatsächlich, wenn sie diese Erfahrungen mitbringen, sehr nachdenklich und reagieren unterschiedlich. Einige sind dann erstmal stumm und bleiben für sich nachdenklich, sprechen mich vielleicht hinterher an und wir bieten ja immer auch das persönliche Gespräch unter vier Augen an. Manche sprechen aber auch ganz offen darüber im Kurs. Viele ändern daraufhin aber ihr Verhalten, wenn sie vorher zum Beispiel schon sexuelle Erfahrungen haben. Viele hören dann damit auf. Und das ist eigentlich eine, ja, für mich eine positive Erfahrung zu sehen, dass die Mädchen kritischer werden im Ausleben ihrer Sexualität.
Ja, last not least, vielleicht die ganz wichtige Frage, wer zugehört hat, wer vielleicht Interesse bekommen hat. Wo werden Teenstar-Kurse derzeit angeboten? In welchen Teilen, sagen wir mal, Deutschlands? Wie kann man sich da informieren?
Ja, in diesem Jahr kann ich Ihnen leider keine Hoffnung machen, aber im Jahr 2016 wird in Chemnitz auf jeden Fall ein Kurs stattfinden. Regensburg ist auch angedacht. Sie können sich sehr gerne auf der Homepage von teenstar.de informieren, wo Sie alle Informationen auch nochmal, die jetzt über das, was ich gesagt habe, hinausgehen, bekommen und natürlich auch die Orte und Termine für die nächsten Ausbildungsseminare über Chemnitz und Regensburg hinaus.
Also Sie sprechen jetzt aber an, also Erwachsene, die sich dafür interessieren, ja, selber Kursleiterin,
ja,
zu werden.
Genau.
Jetzt aber auch
weil
die Frage,
Sie Ausbildungskurse gesagt haben. Gut, und um jetzt an Kurse zu kommen, die ja schulisch oder außerschulisch stattfinden können und über einen längeren Zeitraum begleiten, da empfehle ich Ihnen auch einfach tatsächlich, wenn Sie noch nicht von Teenstar gehört haben, die Homepage.
Schön. Vielen Dank, Frau Lugel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier gesprochen haben über Testosteron, Östrogene, Ihre Aufgaben in der Pubertät und was alles noch dazu und hineingehört. Vielen Dank Ihnen, ja, und bei Ihrer weiteren Arbeit wünsche ich Ihnen als Teenstar-Beraterin alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, wer noch einmal die Sendung nachhören möchte, der kann das in der Nachtwiederholung um 23 Uhr tun heute oder zu einem späteren Zeitpunkt können Sie auf unserer Homepage gucken unter www.horeb.org. Im Podcast-Angebot können Sie sich die Sendungen noch einmal herunterladen und anhören. Wenn Sie vielleicht auch davon profitieren möchten, so eine Sendung weiterzugeben, zu verschenken, dann können Sie auch den CD-Dienst kontaktieren unter der 08328 921 120 und beim CD-Dienst einen Mitschnitt der ein oder anderen Sendung bestellen. Der Hörerservice ist für Sie auch zu den üblichen Bürozeiten da, wenn Sie weitere Fragen rund um Radio Horeb haben. Oder Sie werfen noch einmal einen Blick ins Tagesprogramm und können da auch noch Informationen zu dieser Sendung abrufen. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.